Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. In der Schweiz gibt es Sterbehilfeorganisationen wie Exit und es gibt Menschen, die dort als Freitodbegleiterin oder Begleiter tätig sind. Was das für die Beteiligten und für die Gesellschaft bedeutet, darüber macht sich Susanne Viola Renninger Gedanken. Sie hat einen Freitodbegleiter begleitet. Eine Sendung, ein Thema, ein Gespräch mit Susanne Viola Renninger. Kurz vor dem ersten Corona-Lockdown im Februar 2020 traf das Bundesverfassungsgericht eine wegweisende Entscheidung. Es kippte das Verbot der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe. Das heißt, es ist erlaubt, Menschen bei der Selbsttötung zu helfen und das als Dienstleistung anzubieten. Der Bundestag hat zwar über die Folgen dieses Urteils debattiert, aber noch nichts beschlossen. Gut möglich, dass sich das neu gewählte Parlament demnächst wieder mit der Frage befassen wird, ob und wie assistierter Suizid gesetzlich neu geregelt werden soll. In der Schweiz bietet der Verein Exit seit knapp 40 Jahren Suizidbeihilfe an. Einer, der für Exit gearbeitet hat, ist der evangelische Pfarrer Werner Krisi. Er bezeichnet sich als Freitodbegleiter. Die Autorin Susanne Viola Renninger hat mit ihm lange Gespräche geführt. Seine Schilderungen einzelner Schicksale und ihre ethischen Überlegungen dazu hat sie in ein Buch gefasst. »Wenn Sie kein Feigling sind, Herr Pfarrer«, heißt dieses Buch. So provokant begann nämlich die erste Bitte um Freitodbegleitung. Die Autorin Susanne Viola Renninger ist Dozentin für Philosophie und Wissenschaftstheorie an der Universität Zürich. Wir beide haben am vergangenen Donnerstag miteinander gesprochen. Meine erste Frage an Sie war, wenn ein Mensch sagt, ich möchte nicht mehr leben, welche ethischen Probleme wirft das auf?
Wir sollten die Frage darauf einschränken, ob dieser Mensch das nur zu sich selbst sagt und alleine dann auch entscheidet, wie er in den Tod geht und das auch alleine durchführt oder ob er Dritte mit einbezieht. Und da ist die große ethische Frage, inwieweit ist die Gesellschaft verpflichtet, ihm zu helfen, beziehungsweise inwieweit darf sie ihm helfen, zu sterben.
Früher wurden Menschen, die sich das Leben genommen hatten, nicht auf einem kirchlichen Friedhof beerdigt. Was sie getan hatten, wurde als Selbstmord bezeichnet. Das heißt, auch die Tat selbst galt als verwerflich, religiös betrachtet als schwere Sünde, auch wenn kein anderer daran beteiligt war.
Ja, das stimmt. Sie sind jetzt aber sehr viel früher, sagen wir mal im 4., 5. Jahrhundert nach Beginn unserer Zeitrechnung. Vielleicht spielen Sie auf Augustinus an, der gesagt hat, auch wer sich selbst tötet, der ist ein Mörder. Und damit gewissermaßen das Gebot, du sollst nicht töten, gelesen hat, du sollst nicht töten, weder einen anderen noch dich selbst.
Und Sie sagen, das hat nie gestimmt und stimmt nicht. Das ethische Problem beginnt da, wo die Hilfe eines anderen in Anspruch genommen wird und damit einen anderen diese Entscheidung in Gewissensnöte bringt. Sehe ich das richtig?
Oh, ich denke, es gibt schon auch ein ethisches, oder es gibt genug ethische Fragen, wenn ich ohne Hilfe mein Leben beenden will. Ich wollte das Thema jetzt nur fokussieren auf die Sterbe- oder Freitodhilfe, um die es ja auch heute geht. Daher diese Antwort.
Das Wort Freitod hat immer so ein gewisses Pathos, so etwas Heldenhaftes. Wie nennen Sie es eigentlich, Freitod oder Suizid oder Selbsttötung?
Ich verwende den Begriff im Kontext der heutigen Zeit. Und um sich deutlich von dieser Tradition abzugrenzen, die von Augustinus ausgeht, der halt, nehmen wir das lateinische Wort Suizid, als Selbstmord bezeichnet hat, nehme ich quasi den Gegenbegriff auf dieser Skala und sage Freitod, um zu betonen eben, dass es zur Selbstbestimmung des Menschen gehört oder zu dem Entscheidungsspielraum oder Freiraum, den er hat, auch zu entscheiden, ob er selber seinem Leben ein Ende setzt. Deswegen dieser, wie Sie es nennen, pathetische Ausdruck Freitod. Aber eben der Begriff Freiheit ist schnell pathetisch. Aber es ist bewusst von mir, dass ich Freitod wähle, lieber als Suizid. Das Suizid, dahinter kann man sich verstecken, welche Haltung man dieser Fragestellung gegenüber einnimmt. Und das möchte ich nicht.
Weil es so technisch klingt.
Weil es so technisch klingt und weil eben nicht klar ist, tendiere ich eher dazu, die Handlung als Selbstmord zu verurteilen oder als freie Entscheidung zu unterstützen und nicht unter allen Umständen, aber unter gewissen Umständen gut zu heißen.
Sie haben intensiv mit dem evangelischen Pfarrer Werner Krisi gesprochen, der sich als Freitodbegleiter bezeichnet und für Exit arbeitet. Worum bitten Menschen, die sich an ihn wenden?
Also Werner Krisi arbeitet für Exit oder hat für Exit gearbeitet, viele Jahre. Und die Menschen wenden sich zuerst an Exit und dann bekommen, wie es im Jargon heißt, die Freitodbegleiter die Fälle zugewiesen. Und mit welcher Bitte wenden sich die Mitglieder von Exit an Exit? Nun, sie haben meistens nach langem Ringen entschieden, dass sie ihr Leben nicht mehr lebenswert finden oder dass sie an ihrem Leben so leiden, dass sie es beenden wollen. Und sie möchten nicht einen brutalen Suizid wählen, sondern sie wollen einen Tod oder ein Sterben, bei dem sie nicht alleine sind, bei dem sie begleitet sind. Sie bitten also um Begleitung, sie bitten um Hilfe.
Wie entscheidet dann jemand, worin die Hilfe besteht? Also ob die Hilfe wirklich darin besteht, diesen Todeswunsch zu erfüllen oder ob die Hilfe nur darin besteht, dass die Option da ist oder ob die Hilfe darin besteht, von diesem Wunsch abzuraten. Was sind da die Kriterien?
Ich denke, die wichtigste Hilfe ist, dass die Option überhaupt besteht. Die wenigsten Mitglieder von Exit wählen ja dann tatsächlich auch den Freitod mit Exit. Also Exit hatte letztes Jahr ungefähr 135.000 Mitglieder und davon haben etwas über 900 die Freitodbegleitung gewählt. Aber um nochmal zurück auf die Option zu kommen, die Option ist, dass das sehr wichtig ist, die prinzipielle Option, diesen Weg wählen zu können, sieht man eben nicht nur an der hohen Mitgliederzahl und der vergleichsweise niedrigen Freitodbegleitungsrate, sondern auch daran, dass ungefähr ein Drittel der Personen, die quasi das ganze Vorbereitungsverfahren hinter sich haben und auch das Rezept für das Sterbemittel ausgestellt bekommen haben, dann doch den letzten Schritt nicht vollziehen, also Nein sagen. Also wichtig ist, dass man aus dem Leben scheiden könnte mit Hilfe und nicht immer nur, dass man es auch tatsächlich tut.
In Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht im vergangenen Jahr entschieden, dass Selbsttötung Ausdruck der Selbstbestimmung sei, letzter Ausdruck der Selbstbestimmung sein könnte. Und es müsse eben möglich sein, auch in Deutschland dafür professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Assistierter Suizid heißt das technisch. Wie bewerten Sie diese Entscheidung?
Ich heiße sie gut. Und damit schließt sich Deutschland oder kommt Deutschland ein Stück näher an die Möglichkeiten, die es hier in der Schweiz schon gibt. Wobei wir eben hier auch differenzieren müssen. Die Selbstbestimmung ist ja nicht absolut. Im Grunde genommen geht es darum, dass ich das Recht habe, mein Leben so zu führen und so zu beenden, wie ich es für richtig empfinde. Die Frage ist nur, was darf ich von der Gesellschaft verlangen? Ich bin Regisseurin meines eigenen Lebens, aber und auch meines eigenen Sterbens, soweit eben die Optionen reichen, die mir zur Verfügung stehen. Da habe ich einen Spielraum. Die Frage ist, inwieweit darf ich andere Menschen beanspruchen, dass sie mir dabei helfen? Weil auch die anderen Menschen sind Regisseur ihres Lebens und ich darf sie nicht als Statisten einspannen, dass sie eben mir den Sterbetrunk geben oder auch wie auch mit welchem Verfahren auch immer mich aus dem Leben begleiten oder mich aus dem Leben befördern in dem Fall.
Aber das Urteil begründet ja einen Anspruch auf eine solche Hilfe. Das heißt, es müssen sich Menschen finden, die dazu bereit sind.
Ja, aber ich denke, wir können niemanden zwingen dazu. Es ist kein absoluter Anspruch. Es ist eben nicht so, dass ich irgendwo anrufen oder anrufen kann oder an der Tür klingeln kann und sagen kann, ich möchte sterben und jetzt machen Sie mal keinen großen Aufwand, geben Sie mir das Sterbemittel. Bis heute Abend möchte ich tot sein. Das ist damit nicht gemeint. Sondern ich denke, ich spreche jetzt über die Schweiz, das Wichtige ist, dass prinzipiell die Option zur Verfügung steht und dass eine Gesellschaft ein Verfahren entwickelt, wie man den Menschen bei seinem Entschluss unterstützt und auch unterstützt, ihn dabei seinen Entschluss zu überdenken und womöglich davon abzukommen.
Eines der Hauptargumente der Kritikerinnen und Kritiker dieser Verfassungsgerichtsentscheidung, aber auch von Sterbehilfevereinen wie Exit, ist ja, damit ist ein Dammbruch da. Man kommt auf eine schiefe Ebene, slippery slope. Die Grenze zur aktiven Sterbehilfe ist gar nicht mehr zu halten. Wie bewerten Sie eine solche Argumentation?
Ich denke, dieses Argument funktioniert nur dann, wenn überhaupt, wenn man denkt, dass aktive Sterbehilfe eine Katastrophe ist.
In Deutschland ist sie verboten.
Nun müssen wir uns fragen, ist aktive Sterbehilfe eine Katastrophe und warum? Ich denke, das Entscheidende ist der Wunsch des Sterbewilligen. Und wenn ich ihm die letzte Handreichung noch gebe und weil er es nicht kann, den Infusionshahn aufdrehe, warum machen wir aus dieser letzten Handlung so eine große moralische Differenz?
Es ist ja auch eine große moralische Differenz.
Ja, Sie gucken auf die äußere Handlung. Der Wunsch des Sterbewilligen, der ändert sich nicht, ob ich ihm auch noch das Sterbemittel einflüße oder ob ich es nur in seine geöffnete Hand hineinstelle.
Es gibt Palliativmediziner und Medizinerinnen, die dem assistierten Suizid skeptisch gegenüberstehen und die sagen, dass sie die Erfahrung machen, wenn ihnen ein Mensch sagt, ich will nicht mehr leben, und sie fragen dann genauer nach, dann hören Sie eher heraus, ich will so nicht mehr leben. Und dann besteht die Möglichkeit zu überlegen, wie könnte man das Leben noch ändern, etwa durch Schmerzmittel, durch menschliche Kontakte. Also, dass sich dieses So, dass sich die Lebensumstände verändern. Ist das für Sie eine Alternative, Palliativmedizin und Freitodbegleitung? Dieser Gegensatz wird ja oft aufgemacht.
Ich denke, dass das kein Gegensatz ist, sondern dass quasi der Freitod, der assistierte Freitod, eine letzte palliative Maßnahme ist, um das Leiden eines Menschen zu lindern oder in dem Fall zu stoppen. Wenn das Palliative nicht mehr ausreicht und die betroffene Person, ohne die kann es sagen, dass für sie das Leben dennoch so leidvoll ist und so schwierig ist, dass sie den Freitod, nachdem er vieles anderes versucht hat, vorzieht, dann denke ich, spricht das nicht gegen die Palliativmedizin. Und es ist ja nicht so, dass wenn ein Mensch sich für den Freitod begleitet, entscheidet oder eben bei Exit drum bittet, dass nicht auch sehr viel über die palliativen Möglichkeiten diskutiert wird. Und Exit bietet die einschlägigen Beratungen da auch an und arbeitet mit Palliativmedizinern zusammen. Also ich sehe das nicht als zwei Fronten, die sich gegenüberstehen, auch wenn es faktisch so ist. Aber ich denke, inhaltlich ist das nicht begründet.
Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Tag für Tag. Und ich spreche heute mit der Philosophiedozentin und Autorin Susanne Viola Renninger. Sie hat ihre Gespräche mit dem Freitodbegleiter Werner Krisi als Buch veröffentlicht. Das heißt, wenn Sie kein Feigling sind, Herr Pfarrer. Frau Renninger, gab es mal Differenzen zwischen Ihnen und Herrn Krisi? Hätten Sie manchen Menschen, die im Buch vorkommen, etwas anderes geraten? Hätten Sie anders entschieden?
Die Differenzen, die wir hatten, die hatte er auch selber innerlich. Durch die Gespräche wurden die Differenzen, durch die Gespräche mit mir nur nach außen getragen. Ja, es bleibt bei sehr vielen Situationen eine große Unsicherheit zurück. Ob ich immer so entschieden hätte wie er, ich weiß es nicht. Ich konnte hinterletzt seine Entscheidung nachvollziehen, aber es ist immer noch mal etwas anderes, noch so intensiv zuzuhören und selber in einer Situation zu sein. tatsächlich so vom Schreibtisch aus, nach allem, was ich gehört habe, kann ich es nicht sagen, wie ich entschieden hätte. Ich weiß nur, dass es sehr, sehr schwierige Situationen gibt, dass aber für Werner Krisi am Schluss oft nach langen Ringen mit sich selber doch immer entscheidend war, was die Person wollte. Nachdem und nachdem alles andere ausgeschöpft war. Das ist ja auch Aufgabe des Umfelds, auch Aufgabe der Sterbehilfeorganisation, würde ich sagen, auch Aufgabe des Sterbebegleiters, da immer wieder für zu sorgen, immer wieder rückzufragen, ob es wirklich keine andere Alternative, keinen anderen Weg für den Sterbewilligen gibt.
Ganz banal gesagt, weil die Entscheidung ja nicht mehr rückgängig zu machen ist. Oder worin besteht die Unsicherheit?
Die Unsicherheit besteht darin, dass man als Sterbehelfer meist ein relativ gesunder Mensch ist und deswegen sich gar nicht vorstellen kann, was es bedeutet, mit einer schweren psychischen Krankheit leben zu müssen oder vielleicht ja mit einer schweren psychischen Krankheit leben zu müssen. Und ja, als gesunder Mensch denkt man, wenn man auf psychisch Kranke guckt, dass der muss da oder die muss da doch irgendwann wieder rausfinden. Das wird doch irgendwann besser werden. Das kann doch nicht sein, dass sie nicht zum Lebensglück findet. Aber was sagen Sie, wenn Ihr Gegenüber sagt, nein, ich versuche das seit 20 Jahren und ich quäle mich seit 20 Jahren. Die Erfüllung meiner Hoffnung, die sehr unwahrscheinlich ist, das ist die Qual nicht wert.
Es gibt eine Szene im Buch, da fragt eine fast 100-jährige Frau, eine gläubige Protestantin, Werner Krisi, den evangelischen Pfarrer, ob Gott damit einverstanden sei, wenn sie jetzt das tödliche Medikament nehme. Und der Pfarrer sagt dann, ja. Ist dieses Ja, Gott wäre damit einverstanden, nicht genauso manipulativ, wie die Aussage wäre, Gott ist damit nicht einverstanden? Oder Gott straft dich?
Ich würde nicht sagen manipulativ. Gehen Sie davon aus, dass es einen Gott gibt, sodass ich darüber wahre und falsche Aussagen machen kann?
Man könnte ja auch einfach sagen, ich weiß es nicht, wie Gott das sieht. Wäre ja auch eine Möglichkeit.
Ich denke, in solchen Situationen geht es darum, Menschen von der Tradition, die sie erdrückt, als sie Angst vor Hölle und Strafe zu befreien in ihrer letzten Stunde im Leben. Es geht darum, sie zu bestätigen, was sie denken. Es geht darum, sie zu tragen und nicht ihre Ängste noch zu verstärken. Von Manipulation in der letzten Lebensstunde zu sprechen, das finde ich riskant.
Zu sagen, ich weiß es nicht, das wäre dann schon Angst machen.
Aber wenn wir in dieser Situation sagen würden, ich weiß es nicht, dann würden wir davon ausgehen, dass es einen Gott gibt und dass der Gott sich tatsächlich auf eine Art und Weise für uns interessiert, dass er uns straft, wenn wir nicht das tun, was er vermeintlich von uns will.
Ja, aber die Frau geht ja davon aus, dass es einen Gott gibt.
Werner Krisi ist Seelsorger als reformierter Pfarrer und seine Aufgabe ist, wenn Menschen einen Entschluss gefasst haben, diesen Entschluss im letzten Moment nicht mehr dadurch schwer zu machen, dass er ihnen Angst macht, sondern er hat dafür gesorgt, dass die Seele zur Ruhe findet.
Man kann nicht am Schreibtisch philosophieren zu diesem Thema. Wie hat Sie dieses Jahr der intensiven Gespräche verändert?
Noch weiß ich es nicht, wir werden es sehen. Ich denke ja, es ist wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil wir haben Angst vor dem Tod und wir haben Angst vor dem Sterben. Und vieles, was wir tun, nicht nur wegen der Angst, dass wir selber sterben, sondern auch wegen der Angst, dass unsere Angehörigen oder dass unsere Freunde sterben, beeinflusst, denke ich, unser Leben nicht immer auf eine gute Art und Weise. Und ich hoffe, dass auf Dauer, jetzt kann ich es noch nicht sagen, meine intensive Beschäftigung mit dem Thema mir das Leben auch leichter macht. Eben wie es dieser flotte Spruch sagt, sterben lernen heißt leben lernen.
Sehen Sie jetzt etwas völlig anders als vorher? Oder anders gefragt, sollte jemand, der entschieden gegen Sterbehilfevereine wie Exit ist, auch einmal so intensive Gespräche mit einem Freitodbegleiter führen wie Sie?
Ich denke ja. Ich denke ja. Ich hoffe auch, das Buch das ja kein Thesenbuch ist, das ja nicht von Anfang an quasi die Faust erhebt und sagt, Sterbehilfe ist gut, Sterbehilfe ist wichtig und wir sollten alle mit dem assistierten Freitod aus dem Leben scheiden. Ich denke oder ich hoffe, dass dieses Buch dazu beitragen kann, sich auf dieses Thema einzulassen. Es ist auch oft so, dass Leute, die sehr dogmatisch gegen die Freitodhilfe sind, ihre Meinung ändern, wenn sie selber in die Situation kommen, dass sie sterben wollen, aber nicht sterben können oder ihre nächsten Angehörigen. Auch ich habe das schon erlebt und Werner Krisi hat mir sehr häufig davon erzählt.
Und gilt das auch in die andere Richtung? Die Militanz, die ist ja durchaus von beiden Seiten zu erkennen. Also es gibt militante Gegner des assistierten Suizids. Es gibt aber auch militante Befürworter, die so etwas so aufstampfen, ne, bei dem Wort Freitod.
Die meinen, dass man einem Menschen, was wir am Anfang besprachen, unter allen und jeden Umständen helfen muss. Ja, vielleicht bin ich naiv, aber ich hoffe, wenn Sie das letzte Drittel des Buches lesen, wenn Sie es lesen, dass Sie vielleicht darüber nochmal nachdenken, mit welchen Dilemmatas und Abgründen diese Position auch verbunden ist. Das ist eben die absolut verstandene Selbstbestimmung.
Was kann die Philosophie in diesem Punkt?
Die Philosophie kann darauf aufmerksam machen, auf welchen Vorurteilen oder Verhärtungen eine eigene Position beruht. Aber die Philosophie kann einen weder die eigene Entscheidung abnehmen, noch kann man wirklich eine eigene Entscheidung fällen, ohne es erlebt zu haben.
Gesetzgeber können aber nun nicht jeden Einzelfall betrachten. Sie müssen einen allgemeinen Rahmen setzen, zum Beispiel klären, ob der Anspruch nur bei einer unheilbaren Krankheit gilt oder auch bei einer chronischen Erkrankung oder welche untere Altersgrenze gelten soll, ob Jugendliche einen Anspruch haben. Wie finden Parlamentarier, wie finden Abgeordnete einen guten Rahmen?
Je reicher und intensiver die Diskussion in der Gesellschaft ist, desto lebensnäher ist sie auch. Und desto lebensnäher setzt hoffentlich der Gesetzgeber dann auch den Rahmen. Und wenn sich dann Sterbehilfenorganisationen entwickeln oder andere Institutionen und darüber diskutiert wird und ein gesellschaftlicher Konsens gefunden wird, wie diese Sterbehilfeorganisationen funktionieren, also welche Bedingungen sie gewissermaßen stellen, dass sie jemanden in den Freitod begleiten, dann ist da trotz Gesetz immer noch sehr viel Freiraum. Aber auch nicht zu viel Freiraum, weil die Sterbehilfeorganisationen dann wieder ein Kondensat der Diskussion nach der Gesetzgebung sind.
Was wäre zu viel Freiraum?
Zu viel Freiraum wäre eben, wenn ich im Internet das Sterbemittel bestellen kann, beziehungsweise gleich einen Sterbehelfer dazu, der es mir verabreicht, auf einem Tablett oder entgegenstreckt. Das wäre zu viel Freiraum. Dann sehe ich nur mich. Dann sehe ich nicht Gesellschaft und was ich von der Gesellschaft verlange. Dann sehe ich nicht meine Angehörigen, sehe ich nicht meine Freunde. Dann folge ich nur mir. Aber eben, es geht auch beim Sterben, wenn ich Hilfe will, dann will ich die Hilfe von jemand anderem. Und damit geht es auch immer um den anderen. Auf diesen anderen muss Rücksicht genommen werden. Denn dieser andere, wenn er mir hilft, übernimmt Verantwortung.
Der Wunsch des Sterbewilligen ist das Entscheidende, sagt die Philosophiedozentin Susanne Viola Renninger. Ihr Buch »Wenn Sie kein Feigling sind, Herr Pfarrer« über Werner Krisi ist im Schweizer Limmat Verlag erschienen. Hier im Deutschlandfunk geht es nach den 10 Uhr Nachrichten mit der Sendung Kontrovers weiter. Und die wiederum fragt, wie es weitergeht mit dem Klimaschutz nach Glasgow. Es diskutieren dann meine Kollegin Silvia Engels und ihre Gäste. Mein Name ist Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.